Hallo, meine Herren. Ich grüße euch ganz herzlich. Ich habe sogar eine Präsentation mitgebracht. Mal sehen, wie das funktioniert. Ich bin gespannt. Aber zu Anfang könnten wir jetzt mal einsteigen, indem wir uns erinnern an die letzte Predigt. Da habe ich ja über den Glauben gesprochen, so wie ich auch heute über den Glauben sprechen möchte. Und zwar, wir haben ja mitbekommen in der letzten Predigt, dass wir wissen, also wir können das jetzt sozusagen als wissend als Voraussetzung schon mitnehmen, dass Jesus uns den Glauben ermöglicht hat, in einer Weise, dass wir ungezwungen und auch in Freiheit eine Entscheidung für oder gegen ihn treffen können, mit den entsprechenden Konsequenzen aller Ewigkeit. Jesus hat uns nicht zum Glauben gezwungen. Diese Grundlage haben wir schon mal. Das ist schon mal wichtig. Aber warum glauben wir eigentlich hier und heute? Muss ich ja mal fragen, warum glauben wir eigentlich hier, die wir hier so rumsitzen, welche Begründung haben wir dafür, dass wir glauben? Wenn Gott uns doch die Möglichkeit gegeben hat, dass wir uns frei gegen oder für ihn entscheiden können, warum haben wir uns denn dann für oder gegen ihn entschieden? Das ist schon eine wichtige Frage, denn immerhin hat das etwas mit unserem ganz persönlichen Leben zu tun. Und es gibt ja auch einen Haufen möglicher Begründungen auf dem Markt, welche jetzt sozusagen valide sind, welche dieser Begründungen tragen denn einen rettenden Glauben, kann ich ja mal fragen. Und diese Diskussion, welche verschiedenen Begründungen es gibt auf dem Markt, führen ja auch oft zu vielen Missverständnissen. Deswegen finde ich es wichtig, sich damit zu beschäftigen, ja, was für Glaubensgründe es gibt, wieso wir eigentlich uns dazu entschieden haben. Das sehen wir uns nämlich jetzt auch im Folgenden mal an. Perfekt. Man muss nur richtig zielen. Und es gibt eben mehrere mögliche Begründungen. Und da hatten wir ein paar, die ich mir so ausgedacht habe, die vielleicht auch mehr oder weniger bekannt sind. Oder vielleicht gibt es auch welche unter uns, die sich aus diesen Gründen entschlossen haben. Die Glaubensentscheidung aufgrund zum Beispiel der Logik. Aufgrund der Schlüssigkeit eben der Glaubensentscheidung. Oder aufgrund dessen, dass uns Gott Sinn gibt im Leben. Ich glaube, weil ich dadurch Sinn bekomme oder weil ich Antworten auf Lebensfragen erhalte, auf die großen Lebensfragen oder weil mir der Glaube Sicherheit gibt oder auch Trost oder eben, weil ich vielleicht Errettung möchte, weil ich nicht in die Hölle will oder so etwas. Es gibt ganz viele mögliche Glaubensbegründungen und ich möchte mir mal ansehen, wie tragfähig die sozusagen sind. Perfekt. Ich glaube, weil es logisch, weil es vernünftig, weil es einfach schlüssig ist. Das ist meine erste Betrachtung. Die möchte ich mal anführen, weil ich persönlich mich zum Beispiel unter diejenigen zähle, die ihre Glaubensbegründung auf die Logik bauen. Logik ist ein Begriff, den wir inflationär oft im Alltag gebrauchen. Wir verstehen unter Logik dann meistens die Schlüssigkeit eines Gedankengangs. Also wenn wir etwas für logisch halten, dann halten wir es verstandesgemäß, also von der Vernunft her betrachtet, für einleuchtend und auch einleuchtender als andere Schlüsse. Wir zum Beispiel ziehen wir gerade intuitiv die Aussage 1 plus 1 gleich 2 der Aussage 1 plus 1 gleich 3 vor. Das ist ja schon so. Und das begründen wir dann mit der Logik. Wir sagen, das ist einfach logisch so. Wenn Logik besonders etwas mit Bewertungen von Aussagen und Schlüssen zu tun hat, dann lässt sich ja auch eine Entscheidung aufgrund einer logischen, einleuchtenden Argumentation treffen, nehme ich mal an, oder? Ist es schon so. Ich denke, man kann anhand einer Argumentation logisch eine Entscheidung treffen. So gibt es auch viele Christen, darunter auch mich, die den Glauben auf der Logik der Vernünftigkeit, der rationalen Richtigkeit der Glaubensentscheidung begründen. Und da gibt es auch viele Beispiele tatsächlich für, wo man das sehen kann. Es gibt viele Beispiele, die zeigen, dass es logischer ist, an Gott zu glauben, als nicht an ihn zu glauben. Etwa die Entstehung der Materie zum Beispiel. Das ist etwas, wo man sagen könnte, okay, Gott ist da ein einleuchtenderer Grund als dieser notwendige unwahrscheinliche Zufall, dass Materie einfach aus dem Nichts entstanden sei oder so etwas, die Erklärung, die eben der Urknall liefert zum Beispiel, oder die Herkunft oder die Entstehung des Lebens aus toter Materie ist genauso ein Punkt, wo man sagen kann, hier sind notwendige, unwahrscheinliche Zufälle am Werke, wenn man nicht mit Gott rechnet, außer man bezeichnet Gott selbst als einen notwendigen, unwahrscheinlichen Zufall. Aber das würde ich persönlich nicht tun. Aber so kann man sagen, ohne das jetzt groß auszuführen, denn das würde bei weitem den Rahmen sprengen, würde ich sagen, es gibt einige Argumente dafür, dass man sagen kann, ja, es ist durchaus logisch, an Gott zu glauben, an die Existenz Gottes, die wir in der Welt so erfassen können. Jawohl. Aber auch, dass dieser Gott logisch naheliegend ist, das ist, haben wir ja sozusagen, dass dieser Gott aber auch der Gott der Bibel ist, kann man logisch irgendwo naheliegend machen. Da gibt es auch ein paar Argumente, die die Bibel bestätigen. Zum Beispiel die gute Überlieferung des Artes und Entes. Das ist ja, also die kann man trennen und kann man sagen, okay, beides, das Arte und also das Alte Testament und das Neue Testament, haben ihre Qualitäten, was die Überlieferung angeht. Gerade das Neue Testament mit über 5000 einzelnen Schnipseln und Manuskripten, die gefunden wurden, das ist schon sehr bemerkenswert, was die Überlieferung angeht. Aber auch die innerbiblische erfüllte Prophetie kann als logische Argumentation angeführt werden. Auch hier ist die Logik unser Vorreiter tatsächlich. Wir brauchen ja irgendeinen Bewertungsmaßstab, um zum Beispiel erkennen zu können, dass in der Bibel erfüllte Prophetie vorliegt. Die Logik gibt uns genau diesen Bewertungsmaßstab. Wenn wir eine erfüllte Prophetie ausgemacht haben, dann anhand unseres logischen Denkens. Eine erfüllte Prophetie liegt nämlich dann vor, wenn die Vorhersage vor dem Eintreffen der Vorhersage niedergeschrieben wurde und die Erfüllung als solche klar erkennbar ist. Das ist ja, diese Definition, würde ich sagen, ist logisch. Sonst wäre es ja keine erfüllte Prophetie. Wir sehen also, dass die Logik ganz offensichtlich hilft, unseren Glauben zu begründen. Und lange habe ich meinen Glauben auch primär mit der Logik begründet. Das ist so. Ich glaube, weil es logisch naheliegend ist. Doch es gibt ein großes Problem bei der Glaubensbegründung durch die Logik tatsächlich. Wem glaube ich eigentlich, müsste ich fragen. Das ist ja die grundsätzliche Frage. Wem spreche ich die größere Wahrheit zu in dieser Argumentation? Der Logik oder Gott? Wenn ich durch Gott die Logik glaubhaft gemacht bekomme, dann muss ich mich ja ernsthaft fragen, wem ich eigentlich mehr glaube, Gott oder der Logik? Oh, das ist eins zu weit. Perfekt. Am Ende, runtergebrochen, stellt sich die große Frage, wer wirklich mein Gott ist. Der Gott der Bibel oder der Logik? Wenn ich Gott mehr hinterfrage als die Logik und an die Logik viel intuitiver und selbstverständlicher glaube, dann muss ich diese Frage mir grundsätzlich mal stellen. Das ist durchaus etwas, was man bedenken muss als jemand, der die Glaubensbegründung der Logik wählt. Stelle man sich vor, die Wissenschaft zeigt einen noch logischeren Weg oder noch eine logischere Erklärung für die Dinge auf, die mir Gott sonst eben logisch erklären könnte. Müsste ich dann nicht eigentlich als jemand, der seinen Glauben auf die Logik begründet, immer der logischsten Erklärung hinterherlaufen? Immer der logischsten Erklärung hinterher? Es ist doch eigentlich das die Konsequenz daraus, wenn ich mein Glauben auf der Logik fuße oder sozusagen meine Glaubensentscheidung aufgrund der Logik getroffen habe. Sonst wäre das ja auch irgendwo nicht stringent, mein Denken, wenn ich sage, nein, aber jetzt höre ich auf mit der Logik, wenn ich mich schon aufgrund der Logik entschieden habe. Hier lässt sich erwidern, dass die Logik ja nur als Werkzeug gesehen, also rein als Werkzeug, nicht unbedingt als extreme Glaubensbegründungsebene, sondern einfach nur als Werkzeug super ist, um Gott und den Glauben wahrscheinlicher zu machen, so wie ich es eben so ein bisschen versucht habe. Und als solches ist es ja auch gar kein Problem, könnte man ja sagen. Und das stimmt ja auch. Aber wenn dieses Werkzeug Logik mir offenbaren soll, also mir Gott offenbaren soll, dieses Werkzeug, dann muss ich mich ja fragen, ob dieses Werkzeug denn auch geeignet ist dafür. Man hat verschiedene Werkzeuge für verschiedene Tätigkeiten und jedes Werkzeug hat seinen Nutzen und seine Berechtigung im Alltag und für die entsprechende Aufgabe. Und jetzt muss ich mich fragen, ist denn das Werkzeug Logik auch geeignet, um mir Gott wahrscheinlich zu machen? Das ist ja eine Frage, die man sich stellen kann. Kann die Logik als Werkzeug dafür dienen, Gott besser zu erfassen oder wahrscheinlicher zu machen? Damit die Logik das könnte, müsste sie auf Gott Einfluss haben. Nicht wahr? Gott müsste unter den Gesetzen der Logik gefangen sein. Wie wir müsste Gott mit unter dieser Logik, unter diesen logischen Gesetzen sein, sich darunter befinden. Das liegt einfach daran, dass wir ja keine Informationen über etwas haben können, was wir nicht erfassen können, was wir logisch nicht erfassen können und was außerhalb logischer Gesetze liegt. Und das, was außerhalb logischer Gesetze liegt, ist logisch auch nicht erfassbar. Damit ist Gott logisch dann nicht erfassbar, wenn er nicht selbst an die Logik gebunden ist. Aber das ist ja auch irgendwo ein Problem, denn wenn Gott ganz unter die Logik gebunden wäre, würde er ja nicht allmächtig sein zum Beispiel, denn er wäre nur in den Grenzen des logischen Denkens, nur in den Grenzen der logischen Gesetze handlungsfähig. Aber vielleicht hat sich ja Gott auch aus freien Stücken zum Teil, also nicht ganz, sondern nur zum Teil an die Logik gebunden, damit wir ihn auf diese Weise erkennen können. Das wäre eine Möglichkeit und das liegt auch biblisch nahe. In Römer schreibt Paulus zum Beispiel, denn was von Gott erkennbar ist, ist unter ihnen bekannt, Gott hat es ihnen vor Augen gestellt. In Römer 1, Vers 19. Hier wird von einer allgemeinen Offenbarung gesprochen. Also das, was alle Menschen durch die Natur von Gott erkennen können. Also hier wird nicht von der Bibel als Offenbarung gesprochen, sondern von der Natur. Das, was man anhand der Natur, an den Naturgesetzen, an unserer Welt um uns herum erkennen kann, das ist die allgemeine Offenbarung. Davon spricht Paulus hier, wenn er sagt, was von Gott erkennbar ist, ist unter ihnen bekannt. Gott hat es ihnen vor Augen gestellt. Das ist alles, was wir um uns herum erfassen können. Könnte man sagen, ja, stimmt. Es gibt eine allgemeine Offenbarung an uns Menschen, die Gott gemacht hat, die man logisch erfassen kann, tatsächlich. Das ist schon sehr spannend, muss ich sagen. Diese allgemeine Offenbarung, die blickt eben nicht auf die Bibel, sondern mehr auf die Natur um uns herum. Es wird von den Dingen gesprochen, die wir Menschen auf dieser Ebene, auf der logischen Ebene erfassen können. Es ist das gemeint, was ich zum Beispiel eben über die Urknalltheorie oder so etwas gesagt habe, dass es irgendwo naheliegender ist, mit Gott zu rechnen in diesen Punkten. Aber diese allgemeine Offenbarung, das ist ein wichtiger Fakt, führt nicht zum rettenden Glauben. Tatsächlich nicht. Sie führt nicht einmal unbedingt zum Glauben. Wenn wir mich in Römer 1, Vers 19 und fortfolgende weiterlesen, dann stellen wir fest, dass diese Menschen Gott nicht erkannt haben oder sogar wenn sie Gott erkannt haben oder zu meinen, ihn erkannt zu haben, dann fangen sie an, das Bild Gottes umzukehren oder zu verkehren in Götzenbilder, in Abbilder von Tieren und Menschen und so etwas. Hier sieht man, dass diese allgemeine Offenbarung zu einem Wissen um eine göttliche Existenz führt. Aber diese göttliche Existenz, die führt nicht zu einem rettenden Glauben. Alles, also was Gott ja offenbart an sich, also von sich in der allgemeinen Offenbarung, das, was wir also in der Natur sehen können, das alles, das hat er von sich unter die Logik gestellt. Das ist schon so. Aber es führt eben nicht zu einem rettenden Glauben. Wunderbar. Wir sind schon bei einem Zwischenfazit, aber das heißt nicht, dass die Predigt zu Ende ist. Also das Zwischenfazit dieses ersten Punktes. Wir können also bis jetzt festhalten, dass die Logik als Glaubensbegründung selbst nicht taugt, weil sie sich in diesem Falle selbst an die Stelle Gottes stellt. Ziemlich dramatisch. Aber ich habe es eben so etwas versucht zu zeigen, dass tatsächlich die Logik sich an die Stelle Gottes setzt in diesem Falle, weil wir ihr göttliche Attribute zusprechen, die ihr eigentlich so nicht zustehen. Darüber hinaus kann die Logik als Begründung für den rettenden Glauben ja auch nicht ausreichen, da durch sie Gott nicht in seiner Tiefe gesehen werden kann. Das haben wir eben als bei der Betrachtung Logik als Werkzeug gesehen. Die Logik ist eben auch hier nicht ausreichend, um Gott in seiner Tiefe erkennen zu können. Wir können hier keinen rettenden Glauben daraus schlussfolgern. Da durch diese allgemeine Offenbarung Gott nicht in seiner Tiefe erkannt werden kann. Das ist schon an der Menschheit und Gottheit Jesu zu erkennen, tatsächlich, dass Gott einfach überhaupt nicht logisch ist. Ich meine, dass Jesus gleichzeitig ganz Mensch und ganz Gott ist, zum Beispiel, ist eine logische Unmöglichkeit. Er ist also ganz sicher nicht logisch unter die Logik geordnet, Gott, sondern hat sich da ganz klar auch außerhalb dieser Grenzen befunden und befindet sich noch immer außerhalb dieser Grenzen. Aber auch Paulus schreibt, dass die Vernunft und der Verstand von uns Menschen nicht dazu da ist und Gott ihn auch nicht dazu gebrauchen will, dass wir ihn erkennen und zum rettenden Glauben finden. Sondern das möchte er auf eine ganz andere Weise. Und Paulus führt das so richtig schön in 1. Korinther 1, Vers 18 bis 24 aus. Ich möchte es gern vorlesen. Es ist nämlich sehr schön geschrieben und zeigt, wie Gott eben ganz bewusst auf die Logik, den Verstand verzichten möchte. Die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Aber für uns, die gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. Denn Gott hat gesagt, ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleiben da die Weisen? Wo die Schriftgelehrten? Wo die Weltführer dieser Welt? Quatsch, die Wortführer. Hat Gott nicht gerade das als Dummheit entlarvt, was die Welt für Weisheit hält? Denn obwohl die Welt von Gottes Weisheit umgeben ist, hat sie mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt. Und darum hat Gott beschlossen, alle zu retten, die seiner scheinbar so törichten Botschaft glauben. Die Juden wollen Wunder sehen. Die Nichtjuden suchen Weisheit. Aber wir verkünden, dass gerade der Gekreuzigte der von Gott versprochene Retter ist. Für Juden ist das ein Skandal, für Nichtjuden eine Dummheit. Aber für die, die Gott berufen hat, Juden oder Nichtjuden, ist der Gekreuzigte Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Gott hat sich also ganz bewusst nicht durch den Verstand erkennbar gemacht, sich also ganz bewusst nicht unter die Logik gebunden, damit die Klugheit dieser Welt zunichte gemacht werden kann. Aber auch als reines Werkzeug, wie wir eben gesehen haben, ist die Logik bei Gott nicht immer hilfreich. Für die allgemeine Offenbarung in Römer 1, Vers 19, wie ich sie eben erwähnt habe, ist sie hilfreich. Ist sie gut, und dafür hat Gott sich ja auch teilweise unter die Logik gebunden, damit wir diese allgemeine Offenbarung erkennen können. Das ist schon so. Aber für mehr reicht sie nicht. Dafür ist Gott tatsächlich nicht logisch genug. Dafür hat sich Gott nicht logisch genug uns offenbart. Und manchmal geht das auch nach hinten los, wenn wir versuchen, unser Gottesbild oder unsere Gottesvorstellung, unseren Gottglauben auf die Logik zu bauen oder mit Hilfe der Logik zu bereichern oder da ein bisschen was Interessantes von der Logik mit reinzustreuen. Es gibt im Mittelalter viele Versuche, tatsächlich so ein bisschen Gott logisch zu erfassen oder ihn ein bisschen zu betrachten auf logische Art und Weise. Also zum Beispiel die sogenannte Via Negativa wurde da beschritten. Das ist der Weg, Gott durch seine Aussagen, also durch Aussagen des Nichtseins zu erfassen, so ein bisschen zu konstruieren, hat man gesagt, also Gott ist zum Beispiel nicht sündig. Also kann man sagen, er ist nicht sündig, er ist heilig etc. Also so hat man versucht, alles, was wir an unserer Begrenztheit erfassen, zu verneinen und damit Gott so ein bisschen zu beschreiben. Aber das sind alles logische Wege, um Gott ein bisschen zu erfassen. Und das ist eben muss man sich fragen, ob Gott so viel von sich tatsächlich unter die Logik offenbart hat, um so etwas überhaupt erkennen zu können. Denn manchmal werden auch Aussagen getroffen, die logisch passend sind, die logisch irgendwo von Gott zeugen können, die aber so gesehen nichts mit der göttlichen Offenbarung in der Bibel zu tun haben. Das habe ich ja letztes Mal in der Predigt vom Leid, wenn man sich daran noch erinnern kann, mal besprochen, habe ich ja gesagt, dass es tatsächlich auch oft Dinge gibt, wo man etwas über Gott logisch schlussfolgert, die aber logisch nicht aber in der allgemeinen Offenbarung nicht so vorkommen und auch in der speziellen Offenbarung in Gottes Wort ganz klar widersprochen wird. Da also zum Beispiel, dass Gott aufgrund eines logischen Schlusses oder aufgrund einer logischen Argumentation kein Leid verursachen kann. So ein Punkt zum Beispiel. Oder dass wir eben aus unseren Empfindungen oder aus unserer Umwelt logische Schlüsse ziehen über Gottes Natur und dann das als Gottesbild, als eine Offenbarung Gottes verstehen. Also da gibt es viele Probleme auch. Also im Calvinismus zum Beispiel gibt es ein paar Logikkonstrukte, die so mit der Offenbarung der Bibel nichts zu tun haben, die sondern einfach nur logisch geschlussfolgert sind aus meinen Weltbildern, aus meinem Gottesbild und so etwas. Aber auch die Lehre der Allversöhnung gehört darunter, ist eher logisch und weniger bibelorientiert. Da sieht man also Probleme, wenn man mit der Logik zu viel arbeitet, dass man dadurch den Draht zur speziellen Offenbarung der Bibel verliert und eigentlich die über meinen logischen Schlussfolgerungen über Gott steht. Es ist also deutlich, dass, für die Glaubensbegründung die Logik nicht ausreicht, aber auch als Werkzeug zur Erkenntnis Gottes die Logik nicht als Kronzeuge aufgeführt werden kann. Das kann man schon so festhalten. Das liegt eben daran, dass Gott außerhalb der logischen Gesetze existiert und damit der Logik untergeordnet ist. Gott ist also so gesehen über oder sogar unlogisch, ganz mal dramatisch gesagt. Der russische Philosoph Schestow, ein eher unbedeutender und unbekannter Philosoph, aber trotzdem ganz interessant, hat gesagt, dass die Logik und die Vernunft verabscheuungswürdig sind, wenn es um die Erkenntnis Gottes geht. Er hat gesagt, ein Gott, der nur durch die Vernunft, durch die Logik erkannt wird, ist eigentlich ein Gott von Vernunftsgnaden. Nichts weiter. Das ist sehr kläglich. Dann steht ja die Vernunft über Gott. Dann ist die Logik die Vernunft, mein wahrer Gott. Ich glaube also, wenn ich glaube, nicht aufgrund der Logik oder der Vernunft. So viel können wir festhalten. Perfekt. Aber wie ist es mit der Sinnstiftung oder den Erklärungen, die der Glaube liefert? Oder mit der Sicherheit und dem Trost? Ist vielleicht das eine gute Begründung, weshalb ich glaube? Wir glauben ja aus vielen Gründen und das wären auch welche. Dass ich zum Beispiel Sinn und Trost haben möchte, dass ich Sicherheit im Glauben oder in dieser Welt haben möchte oder die großen Weltfragen, die die Welt an mich richtet, beantwortet haben möchte und der Glaube genau das tut. Es steht außer Frage, dass der Mensch sich einen Sinn im Leben wünscht. Wir können ohne so eine Beantwortung dieser Frage eigentlich nicht richtig leben. Und jeder von uns hat doch sicherlich nach dem Sinn des Lebens gesucht und denkt über diese Frage nach, oder? Sicherlich, das macht uns Menschen richtig gehend aus, dass wir über diese Fragen nachdenken. Und der Glaube gibt uns auch Sinn im Leben, würde ich sagen. Diese Frage kann durch den Glauben auf jeden Fall beantwortet werden. Ne? Der Glaube liefert Erklärungen für ganz verschiedene Situationen in unserem Leben. Er gibt Erklärungen für Umstände, die uns treffen, und die großen Fragen des Lebens, wie sie auch Kant formuliert hat, beantwortet der Glaube tatsächlich. Also woher komme ich, wohin gehe ich und wieso bin ich eigentlich? Diese drei großen Fragen, die uns Menschen umtreiben, beantwortet auch der Glaube. Diese Glaubensbegründung, ich glaube, dass sie schon hier also irgendwo bei uns tief im Inneren verborgen ist oder tatsächlich auch vorhanden ist, weil der Glaube auch diese Dinge beantworten kann, ganz klar. Wir finden diese Glaubensbegründung in Gott oder besser gesagt in bestimmten Attributen Gottes, also in bestimmten Eigenschaften Gottes können wir diese Dinge erkennen. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel zum Verständnis dieser Glaubensbegründung. Das ist ja ein ganzer Haufen, den man da hat an verschiedenen Erklärungen und Wünschen, die man da hat. Denn so eine Attribut Gottes oder so eine Eigenschaft Gottes kann auch anders gedacht werden. Es ist möglich, dass Gott ja ganz anders ist, als ich ihn mir wünsche, in dem Fall. Ich muss nicht zwangsläufig bestimmte Eigenschaften Gottes erfüllen oder besser gesagt in meinem Kopf müssen sie nicht unbedingt erfüllt sein. Das haben wir eben gesehen, als wir uns mit der Logik ein bisschen beschäftigt haben, dass Gott und seine Eigenschaften nicht logisch zwangsläufig sind, sondern dass sie nicht Teil dieser logischen Offenbarung sind, sondern mehr Teil der speziellen Offenbarung der Bibel. Dass wir also logisch nicht bestimmte Eigenschaften Gottes so per se und grundsätzlich annehmen können oder sollten. Die Vorstellung, dass Gott mir also Sinn im Leben gibt oder dass ich darum glaube, aus diesen Gründen eben, ist nicht zwangsläufig. Hier steht ja eigentlich ein Wunsch von mir im Mittelpunkt. Der Wunsch nämlich, dass Gott so oder so geartet ist und mir dies und das tut, ist ja eigentlich so. Ein Glaube also, der sich dadurch begründet, dass wir von Gott bestimmte Dinge haben wollen, ist nicht unbedingt immer zwangsläufig. Wenn wir Dinge etwa haben wollen wie Sinn, Sicherheit, Erklärungen oder Trost, das fußt stark auf meinen Erwartungen gegenüber Gott. In diesem Falle gerät man schnell in die Fallstricke der Religionskritiker tatsächlich. Dramatisch. Das sogar auf eine gewisse Weise zu Recht. Das ist noch dramatischer. Denn Religionskritiker kritisieren, und das ist recht interessant, zumeist, wenn sie etwas kritisieren, nicht so sehr Gott an sich, also überhaupt Gott als großes Wesen, was eigentlich ja auch unwiderlegbar ist, sondern sie kritisieren, wenn sie etwas kritisieren, wie zum Beispiel Feuerbach und so weiter, dann kritisieren sie Gottes Bilder oder Gottes Vorstellungen. Eigentlich kritisieren sie die. Also diese Gottesbilder, nicht so sehr die gesamte Gottesvorstellung, wird kritisiert, da Gott nicht ja eben zu widerlegen ist. Wenn also Religionskritiker kritisieren, dass wir Menschen ja nur die Ahnung des inneren Guten auf den Himmel projizieren und das dann Gott nennen, dann kritisieren sie, dass wir Menschen mit Gott oder unserem Gottesglauben nur bestimmte innere Wünsche zum Ausdruck bringen wollen oder erfüllt haben wollen. Der innere Wunsch nach Sinn und Erklärungen ist in uns sehr stark. Und die Religionskritiker sagen dann, dass wir Menschen uns doch einfach nur ein Wesen vorstellen, das diese Leerstellen in unserer in unserer Seele aufzufüllen weiß. Das ist ja eigentlich der Punkt. Und sofern wir darum an Gott glauben, aus diesem Grund, weil wir diese Dinge, diese Löcher in uns gestopft haben wollen, dann laufen wir nicht nur unter Umständen den Religionskritikern in die Hände, sondern wir glauben auch aufgrund der eigenen Wünsche. Aber wie gesagt, kann Gott auch anders gedacht werden. Wie wäre es, wenn Gott nicht gut, sondern böse ist? Denkbar ist das ja. Oder wenn er gar keinen Sinn im Leben gibt. Oder wenn er gar keinen Trost spendet. Oder wenn er einfach gar nichts macht. Würden wir dann noch an ihn glauben? Glauben wollen? Wohl eher nicht. Oder? Wer wird dann noch an ihn glauben? Hier muss ich eine Frage stellen. Und zwar heißt das dann, dass Gott sich durch sein Wesen, seine Eigenschaften, letztlich durch seine Taten unseren Glauben verdienen muss? Das ist ja eine dramatische Frage. Muss sich Gott etwa unseren Glauben verdienen, dadurch wie er ist? Meine Herren, hier greift meine Vorannahme, die ich so ein bisschen reingestellt habe in den Raum, und zwar, dass Gott allein, weil er Gott ist, also allein wegen seiner Göttlichkeit, nicht aufgrund seiner speziellen Eigenschaften oder seines Wesens, sondern allein, weil er Gott ist, Anbetung und Glaube verdient hat. Ja, das ist so meine Vorannahme, meine Idee dabei. Ich würde sagen, Gott hat das so oder so verdient, egal wie er geartet ist. Allein nur aus dem Grund, weil er Gott ist, hat er schon Glaube verdient, tatsächlich. Das ist so meine Grundannahme hierbei. Und auf gewisse Weise sehen wir das auch tatsächlich in der Realität, denn auch die Menschen, die unserem Gott, dem Gott der Bibel, spinnefeind sind, die werden, wenn Gott sich ihnen einmal am Tag des Herrn, im letzten Gericht, einmal in seiner Allmacht und Herrlichkeit als Gott offenbart, dann können sie gar nichts anderes mehr als zu glauben und anzubeten. Sie können nicht anders, auch wenn ihr Fall, schon vollendet ist und ihr Schicksal besiegelt, so können sie dennoch nicht anders als niederzufallen und anzuerkennen, dass Gott Gott ist und allein wegen seiner Göttlichkeit diese Anbetung verdient hat, auch wenn ihnen dieser Gott und diese Gottesvorstellung vielleicht gar nicht gefällt. Nun, wenn wir aber aufgrund dieser bestimmten, ja, wie soll ich sagen, Eigenschaften Gottes an Gott glaube, dann liegt das eben auch an meinen Wünschen gegenüber Gott und auch an meinen Ansprüchen, die ich Gott gegenüber habe. Dazu gehört nicht nur der Wunsch nach Sinn und Sicherheit, Erklärung oder Trost. Wir können uns ja auch viel von Gott wünschen, aufgrund dieses Wunsches an Gott und auch daran glauben dann. Wir können an diese Gottesbilder, an diesen Gott, der uns diese Wünsche erfüllt oder so etwas, auch gut glauben. Aber aufgrund eines Wunsches zu glauben, ist egoistisch. Ja, tatsächlich. Auch wieder so eine dramatische Aussage von mir. Denn in einem solchen Fall steht ja Gott nicht mehr aufgrund seiner Selbstwillen im Vordergrund des Glaubens, sondern die Ansprüche und Wünsche, die ich an Gott richte, stehen im Vordergrund dieses Glaubens. Wenn ich also darum glaube, weil mir Gott hier Trost und so etwas gibt, dann ist diese Glaubensbegründung durch meine Wünsche begründet und nicht durch Gott an sich selbst. Nun lässt sich ja gut erwidern, und das wäre eine Argumentation dagegen, dass man ja auch darum glaubt, weil man vielleicht diese Gotteseigenschaften wie Sinnstiftung, Trost und so weiter gar nicht so sehr sich wünscht, sondern mehr hat wirken, also sich an sich wirken, spüren oder gesehen. Das wäre ja eine Möglichkeit zur Erwiderung. Aber dann ist die Glaubensbegründung aufgrund des Trostes und des Sinnes und so nicht die erste und auch nicht die grundlegendste. Wenn man sagt, dass man Gott auf diese Weise kennengelernt hat, zum Beispiel in der Bibel, dann muss es schon vorher einen Glauben ja gegeben haben, und zwar nämlich den, dass Gott erstens existiert und zweitens, dass sich Gott auch in der Bibel offenbart. Und das wäre also dann die Glaubensbegründung aufgrund des Trostes nicht die erste, auch nicht die allererste. Um es etwas fassbarer zu machen, muss ich ja schon, bevor ich an die Eigenschaften Gottes als Glaubensbegründung glaube oder sie als Glaubensbegründung nehme, schon daran glauben, dass diese Eigenschaften tatsächlich auch von Gott kommen. Das lerne ich auch in der Bibel kennen. Also muss ich ja schon vorher an die Bibel glauben, also an die Gottesoffenbarung in ihr, um überhaupt über Gottes Eigenschaften Bescheid zu wissen. Oder aber ich konsultiere gar nicht mehr die Bibel in dem Sinne und höre auf das, was ich eher fühle. Dann kann ich natürlich hier auch viel mehr durchaus auch einbilden. Eine gewisse Gefahr schwebt damit. Hier ließ es sich aber auch erwidern, dass Gott ja auch durch Gefühle wirken kann, um sich vorzustellen. Und das stimmt ja auch auf gewisse Weise. Aber anhand der allgemeinen und der speziellen Offenbarung offenbart sich Gott jedem Menschen erst einmal nur durch das, was wir in der Natur sehen können. Das haben wir ja eben besprochen, ne? Die allgemeine Offenbarung, einfach das, was wir sehen können. Und speziell offenbart sich Gott durch das, was wir offensichtlich in den Bänken liegen haben, ne? Ein paar Bibeln liegen da herum. Das ist die spezielle Offenbarung. Also man könnte jetzt sagen, ja, Gott offenbart sich aber eben auch im Gefühl, nicht nur in der Bibel so speziell. Und da würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Gerade das gibt es ja viele Beispiele von Moslems, die in Träumen zum Beispiel eine Offenbarung Gottes bekommen haben. Und diese Offenbarung ja natürlich übernatürlich und ganz wunderbar war. Aber das liegt oft daran, dass zum Beispiel diese spezielle Offenbarung, die Bibel, nicht vorliegt. Ne, wenn die fehlt, dann offenbart sich auch Gott anders natürlich. Aber ich muss euch fragen, wer von euch hat denn keinen Zugang zu einer Bibel derzeit? Keiner. Na, das ist doch eine erfreuliche Quote. Also das ist wunderbar, so muss das sein. Und jetzt muss ich sagen, das ist der primäre Weg der Offenbarung Gottes, die Bibel tatsächlich. Und wenn man diesen primären Weg hat, dann kann man durch eine gefühlsmäßige Offenbarung auch oft getäuscht werden. Wenn man über eine gefühlsmäßige Offenbarung der Attribute, also dieser Eigenschaften Gottes erhält und darum glaubt, dann könnte man es ja auch begründen, zum Beispiel, dass die Schafe die Stimme des Hirten hören. Und deswegen sagen, ich habe das gespürt so und deswegen ich weiß, dass es von Gott kommt und deswegen habe ich mich für den Glauben entschieden. Und da würde ich sagen, ja, einem Christen, also einem Bekehrten, der den Heiligen Geist hat, würde ich auf jeden Fall zugestehen und traue ich auch zu, dass er die Stimme Gottes auch in Gefühlen und Worten, die nicht in der Bibel vorkommen, hören und verstehen kann. Einfach, dass er weil er den Heiligen Geist hat und wiedergeboren ist. Aber dieses Argument greift eben nicht bei Unbekehrten, der aufgrund von guten Gefühlen eine Glaubensentscheidung trifft. Denn wer sagt, dass das wirklich eine Offenbarung Gottes war, wenn ja doch die spezielle Offenbarung, das Wort Gottes, als primäre Offenbarung, also als das, was Gott als erstes vorzieht, und zwar die Bibel, vorliegt und greifbar ist. Das klingt jetzt etwas drastisch, aber dem Satan liegt ja viel daran, dass wir falsche Gottesbilder hegen und nicht so sehr auf die Bibel, als vielmehr auf unseren Wünschen beruhen, diese Gottesbilder. Denn oft ist der Gott unserer Wünsche und des guten Gefühls auch ein sehr entspannter Gott. Der Gott der Bibel zum Beispiel sagt, wir sollen von ihm zeugen und nur für ihn leben. Der Gott meiner Wünsche würde jetzt sagen, dass ich mich doch nicht verrückt machen soll. Denn dieses Leben, dieses extreme Leben, das ist ja schon unnötig, denn es werden ja sowieso alle errettet, ganz entspannt. Der Gott der Bibel sagt, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Und der Gott meiner Wünsche würde dann sagen, du musst ja auch nicht übertreiben, wir leben immerhin 2024. Der Gott der Bibel sagt, wir sollen leben, aber nicht mehr wir, sondern Christus lebt in uns. Und der Gott meiner Wünsche sagt, dass du dich ruhig selbst verwirklichen kannst. Ganz entspannt. Das ein wenig zu bündeln. Eine Glaubensbegründung aufgrund des Trostes, des Sinnes, der Erklärung, der Sicherheit, der Rettung, des schönen Gefühls und so weiter, ist eine Glaubensbegründung aufgrund meiner eigenen egoistischen Wünsche. Es geht mir um mich, nicht um Gott aufgrund seiner Göttlichkeit, von der wir alle nichts sind. Denn wenn man sagt, dass man darum glaubt, weil man vielleicht diese Attribute Gottes nicht erwartet oder erhofft, sondern entweder im Gefühl oder in der Bibel erfahren hat, dann ist diese Glaubensbegründung hier auf der Bibel oder auf dem Gefühl fußend. Dabei stellen sich dann wieder die Frage, warum ich bei der Bibel oder bei dem Gefühl glaube. Es handelt sich um eine Gottesoffenbarung im Fall der Bibel, greift da wieder die Argumentation der Vernunft, denn ich muss es ja irgendwo offen von der Vernunft her deutlich verdeutlicht bekommen, dass Gott sich in dieser Bibel offenbart hat. Und beim Gefühl ist natürlich ein göttliches, übernatürliches Eingreifen durchaus möglich und denkbar, aber gerade das eben bei Menschen, die keine Bibel zur Verfügung haben. Aber da der Satan existiert und wie Petrus beschreibt, wie ein brüllender Löwe umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann, macht es auch irgendwo in mir deutlich, dass das Gefühl auch viel verundeutlichen kann oder viel vorgeheuchelt werden kann durch das Gefühl, das sich auch schön anfühlt und vielleicht auch gut auf Gott projiziert werden kann, der Bibel aber oft komplett entgegensteht. Diese lange Ausführung soll vor allem eines zeigen. Eine nicht aufgrund der Vernunft, der Logik oder der egoistischen Wünsche getroffene Glaubensbegründung gibt es nicht. Eine wirklich sehr steile These, ehrlich gesagt. Und meine zweite These ist, eine Glaubensbegründung, die auf diese Dinge fußt, ist nicht ausreichend für einen rettenden Glauben. Denn es geht uns dabei ja mehr um uns, ne, und um unseren Verstand, um unsere Wünsche und nicht so sehr um Gott selbst aufgrund seiner Göttlichkeit. Stichwort Gabe oder Geber. Ich verstehe, dass das sehr dramatische Worte sind und durchaus auch bedenkenswert, aber ich halte es für gut, das zu überlegen mal, weil ich glaube, wir sind nicht dazu imstande, uns für den rettenden Glauben zu entscheiden. Wir treffen entweder aufgrund der Logik eine Entscheidung, die nicht trägt, wie wir ja gesehen haben, oder wir treffen aufgrund unserer Wünsche eine Entscheidung, aufgrund unseres Egoismus, weil wir etwas haben wollen. Mein Gegenvorschlag, der ist ja auch wirklich jetzt bitter nötig, würde ich sagen. Hiermit möchte ich meinen Gegenvorschlag präsentieren. Der rettende Glaube ist ein Geschenk Gottes, wie du gesagt hast. Denn aus Glaube seid ihr errettet, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich darauf etwas einbilden können. Epheser 2, Vers 8 und folgende. So schreibt es Paulus. Und Jesus sagt es auf diese Weise. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, Gott zieht ihn. Wir können uns selbst nicht uneigennützig für den Glauben entscheiden. Wir sind immer von egoistischen Motiven getrieben. Sogar der Gedanke, nicht verloren gehen zu wollen, vom Gewissensdruck der Sünde erlöst zu werden in der Bekehrung oder im Himmel liebe Menschen wiederzusehen, entbehrt einer entscheidenden Tatsache oder einem entscheidenden Faktor entbehrt diese Idee, und zwar sie entbehrt Gott. Das ist das, was hier fehlt in diesen Vorstellungen. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass ihr alle ungläubig seid, weil ihr euch aus den falschen Motiven entschieden habt. Und dann muss ich ja auch sagen, ich bin auch ungläubig, weil ich habe mich auch aus den falschen Motiven entschieden, ganz klar. Ich habe mich aufgrund der Logik entschieden und das trägt nicht. Das trägt einfach nicht. Das ist wichtig. Ich möchte sagen, wir können uns, glaube ich, nicht uneigennützig entscheiden, aber wir sind deswegen nicht ungläubig, sonst wäre ich ja eben auch ungläubig. Diese Entscheidung selbst sind nicht dafür verantwortlich, dass wir lebendigen Glauben haben. Wir haben lebendigen Glauben nicht darum, weil wir uns entschieden haben, sondern aufgrund des göttlichen Geschenkes des Glaubens. Wir sind als natürliche Menschen, die wir vor der Bekehrung waren, das ist ja, müssen wir uns mal hineinversetzen, was waren wir vor der Bekehrung? Wir waren natürliche Menschen, Sklaven der Sünde waren wir, so beschreibt es die Bibel. Und was sind Sklaven? Wir sind Eigentümer der Sünde gewesen, unter die Sünde verkauft. Da liegt es nur auf der Hand, dass sogar unsere Glaubensentscheidung, sogar unsere Glaubensentscheidung von sündigem Egoismus und sündigem Hochmut bestimmt sind. Nochmal, wir waren Sünder und können uns nicht uneigennützig oder ohne Hochmut unserer Erkenntnis für den Glauben entscheiden. Darum ist der rettende Glaube auch ein Geschenk. Es ist ganz Gottes Sache, der rettende Glauben, damit sich in unserer Sünde niemand rühmen kann, dass er hier eine kluge Entscheidung getroffen hat. Das wäre ja auch unerhört. Die Bibel nennt die Unfähigkeit, sich uneigennützig für den Glauben entscheiden zu können und dennoch zu glauben, Erwählung. Paulus schreibt, dass wir vor Grundlegung der Welt erwählt sind, einmal untadelig vor Gott zu stehen. An diesem Punkt möchte ich die Brücke zur letzten Predigt schlagen. Das wird auch mal höchste Zeit, damit diese totale Ungereimtheit hier aufgelöst wird. Ich habe ja darüber gesprochen, dass wir die freie Wahl haben, dass wir die Möglichkeit haben zu glauben, weil uns Gott diese Freiheit gelassen hat, uns im Glauben auch für ihn zu entscheiden und dass auch unbedingt eine Entscheidung getroffen werden muss. Das ist ganz klar. Denn irgendwann ist es zu spät. In dieser Predigt wollte ich das genaue Gegenteil zeigen. Ich hoffe, es ist gelungen. Wir können uns eben nicht entscheiden, denn wir sind von unserer Bekehrung aus Sünder und würden keine einzige uneigennützige Entscheidung treffen können, die rettenden Glauben bewirkt. Darum hat uns ja auch Gott den Glauben geschenkt. Ich möchte bewusst nicht diese beiden Perspektiven, die in diesen beiden Predigten rüberkamen, gegeneinander ausspielen oder zu harmonisieren versuchen. Denn es würde immer eine Reduktion auf einer der beiden Seiten bedeuten. Betone ich entweder die Entscheidung zu sehr, dann reduziere ich die göttliche Perspektive zu sehr. Und wenn ich die Erwählung zu sehr betone, dann reduziere ich die menschliche Entscheidung, dass wir uns entscheiden müssen. Das darf nicht sein, wie ich finde. Denn beides wird uns von der Bibel ja in klarer Ausschließlichkeit dargestellt. Einmal eben die freie Entscheidung, einmal das Geschenk. Darum möchte ich nur das sagen. Ertragen wir die paradoxe Spannung dieser beiden Perspektiven. Ertragen wir die. Diese beiden Perspektiven finde ich gerade, und das ist sehr schön, muss ich sagen, gerade in ihrer paradoxen Gegensätzlichkeit nichts mit Harmonisierung oder sowas, sondern gerade in ihrer kompletten Gegensätzlichkeit eines der schönsten Dinge, die Gott uns geschenkt hat. Gott gibt uns nämlich einmal die freie Wahl. Er zwingt niemanden, dass er zum Glauben kommt. Es wird im Himmel und in der Hölle nur Freiwillige geben, wirklich nur Freiwillige. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass ich mich selbst durch diese Entscheidung niemals retten könnte und auch niemals errettet bleiben könnte. Das ist doch eine viel zu große und erdrückende Verantwortung, selbst dafür zu sorgen, dass ich bitteschön errettet bleibe und bin. Deswegen hat uns Jesus auch diese Entscheidung, also nicht abgenommen, nein, wir sollen uns entscheiden, aber dass wir errettet sind, liegt nicht an uns, sondern an Gott, an Gottes Gnade. Er hat mir den Glauben geschenkt. Wir können glauben, weil Gott uns diesen Glauben geschenkt hat. Wir wissen, dass wir eine Entscheidung in unserem Leben zu treffen hatten oder noch haben, je nachdem, zu wem ich hier rede. Wir müssen uns entscheiden. Das nimmt uns niemand ab. Und wir sollten die Menschen zu dieser Entscheidung auch aufrufen. Und für all die unter uns, die diese Entscheidung schon getroffen haben, möchte ich sagen, es hängt nicht an deiner Entscheidung, dass du errettet bist, sondern an der Gnade Gottes. Das ist tröstlich. Denn wenn wir die Hand Gottes losließen, so hielt er uns doch fest. Und wenn wir untreu sind, so bleibt Jesus doch treu. Amen. Ich bete noch. Jesus, vielen Dank für diese interessante Darstellung, die du in deinem Wort lieferst, dass wir sehen können, dass dein Wort so faszinierend vielschichtig ist und wir sehen, du gibst uns die freie Wahl, aber gleichzeitig diese gigantische Bürde und Last, dass wir uns selbst erretten, das hast du von uns genommen und hast gesagt, nein, das ist meine Sache, dass ich euch errette und ihr ja, sicher seid in meiner Hand. Das ist großartig, vielen Dank dafür und große Gnade. Danke sehr. Amen.